Heute reden wir über Hitze, über Fußball und Gebühren.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal, Herten, dem Podcast der Herten allgemein. Heute mit meinen Kollegen Katharina Göke.
Hallo.
Joachim Schmidt.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, und als allererstes sprechen wir mal über das Thema, was uns die letzten Tage bewegt hat, beziehungsweise das zugeführt hat, dass wir uns wahrscheinlich nicht viel bewegt haben. Es waren 40 Grad im Schatten und es war unerträglich. Und das hat natürlich auch nicht nur einzelne Personen betroffen, das hat in Herten durchaus ein bisschen was bewegt, sage ich jetzt mal. Und ist berichtenswert. Fangen wir vielleicht mal mit dem Freibad an. Das ist so der größte Aufreger, das Copacabacum. Joachim, du hast dich da kundig gemacht. Da gab es ein bisschen Unmut bei den Leuten, ne?
Ja, also erstmal war es während der Hitze überlaufen, aber das ist normal. Also es waren alle Freibäder in, ich glaube, ganz Deutschland wahrscheinlich überlaufen. Beim Copa kommt jetzt hinzu, dass man die Tickets nur online buchen kann, was ja nicht jedes Freibad so macht. Mhm. Und dann wird es natürlich manchmal schwierig und eng für die Leute, die jetzt eine Abkühlung suchen. Dann hat man halt kein Ticket, rennt dahin und kommt nicht rein.
Und spontan buchen ist dann auch nicht immer möglich, ne? Soweit ich das verstanden habe.
An solchen Tagen schon mal gar nicht.
Ja.
Ne? Trotzdem musste das Copa Leute wegschicken vom Eingang und dann gibt es natürlich genervige Quengel und so.
Ja, klar.
Aber die größere Aufregung ist eigentlich im Moment, dass dass das Freibad in der Regel zu hat. Nicht in der Regel auf, sondern in der Regel zu. Hm. Das würden die Stadtwerke jetzt wahrscheinlich anders darstellen, aber faktisch ist es so.
Zum Beispiel das Freibad, ne? Die haben ja verschiedene, genau, Bereiche, die sie dann öffnen.
Genau. Das Freibad ist sozusagen auf der Liste das, was am ehesten rausfällt. Man kann schlechter natürlich innen drin das ganze Gebäude schließen. Mhm. Der Grund ist Personalmangel. Und in dieser Woche heißt das zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag alles geschlossen.
Ja, super.
Und am Samstag vielleicht offen. Da gucken die dann aufs Wetter. Und das Wetter, ja, muss schon brülle heiß werden, dass gesagt wird, wir öffnen. Und das ist natürlich unbefriedigend. Das wissen die im Copa, das wissen die Stadtwerke, das weiß jeder. Aber ohne genug Rettungsschwimmer und Schwimmmeisterinnen und so hast du natürlich Schwierigkeiten, alles im Copa zu bespielen.
Ja, klar.
Und wie ich erfahren habe, Schwimmmeister und überhaupt Personal für Freibäder zu finden, ist im Moment eine Katastrophe.
Also seit Jahren schon ein großes Problem.
Genau, seit ungefähr zwei Jahren ist das ein sehr großes Problem. Viele haben auch keinen Bock, schlicht und ergreifend sich den manchmal unangenehmen Arbeitsbedingungen auszusetzen. Das heißt, man kann auch nicht mal mit Geld viel locken, einfach weil es oft Pöbeleien gibt. Das gab es vielleicht vor 10 Jahren noch nicht. Aber es gab ja auch Berichte über Gewalt in Freibädern, über sexuelle Übergriffe, manchmal Massenschlägereien. Und da haben dann viele keine Lust. Also die hätten wohl vielleicht Lust, Rettungsschwimmer zu machen, aber nicht sich anflaumen zu lassen.
Ja, es wird dann mehr so der klassische Bademeister gesucht sozusagen, ja, der auch mal hart durchgreift. Ne? So, ja, kenne ich das von früher noch. So, ich bin einmal aufgewachsen, Guido Heilandbad, da auf dem Turm saß immer der Bademeister, genau, und wenn da einer aus der Reihe getanzt ist, entweder per Lautsprecher oder 5 Minuten später war die Person raus aus dem Bad.
Ja.
Ne? Und klar, das will man sich heute vielleicht auch nicht mehr unbedingt antun. Man hört genug Geschichten, wie es dann ausgehen kann. Ja. Wenn da mal einer durchdreht. Trotz allem ist das natürlich irritierend. Wir haben jetzt, wir zeichnen ja mittwochs immer auf. Wir haben jetzt heute 26 Grad und das Bad hat geschlossen. Also ich kann mich erinnern, dass ich bei 26 Grad schon im Freibad war.
Ja, natürlich. Also wenn ich frei hätte, wäre das eine schöne Alternative.
Ja, absolut.
Das sehen die im Copa ja auch so. Die können es natürlich im Moment nicht so richtig sagen, weil offiziell, ja, sagen die, wir müssen flexibel reagieren. Flexibel reagieren heißt leider schließen.
Ja.
Ja, ist total, total blöd. Aber
ja, vor allen Dingen auch.
Ich sage immer, keine Arme, keine Kekse. Also ohne Leute.
Puh. Ja, das ist ja so ein Teufelskreis dann letzten Endes auch. Ja. Ne? Weil dann heißt es nachher, wir haben viel zu wenig Besucher, ist keiner gekommen, also können wir es auch nicht gegenfinanzieren und so weiter und so fort. Wo ich mir dann denke, ja, aber wenn ihr keine Leute reinlasst, dann könnt ihr auch kein Geld einnehmen. Ne? Und das dreht sich dann alles im Kreise. Was ja auch eine große Beschwerde jetzt war, ich habe mir die Kommentare nochmal angesehen, auch diese Sache mit dem E-Ticket ist ja nicht neu, gibt es jetzt schon seit letztem Jahr, glaube ich.
Seit
24 sogar schon. Also dass man nur noch digital eine Eintrittskarte sich kaufen kann mit dem
Manchmal
Handy.
Kaufen kann.
Das auch, das kommt noch dazu. Man ist dann darauf angewiesen, man kann jetzt nicht einfach sagen, ich hole mir jetzt ein Ticket und fertig und das ist dann gültig, sobald ich mich da einchecke oder so. Man muss für den bestimmten Tag dann buchen und das geht auch nur, wenn dieser bestimmte Tag freigeschaltet ist. Ja. Und am besten muss man das am Tag vorher machen. Das heißt so, mal eben spontan ins Schwimmbad oder man schickt die Kinder dahin und gibt denen ein paar Euros mit, damit sie reinkommen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Was ich auch irgendwie sehr schade finde, muss ich sagen.
Ja, ich auch.
Also ich meine, ich kann ja verstehen, dass man sagt, Bargeld wollen wir jetzt nicht mehr unbedingt da an der Kasse haben, aber zumindest mit Kartenzahlung oder so.
Ich glaube, der Hintergedanke war auch, bestimmte Personengruppen auf diesem Weg eher fernzuhalten.
Ja, aber
nämlich Krawallmacher.
Ja, der Umkehrschluss ist dann ja offenbar, dass auch ganz viele andere Gruppen ferngehalten werden.
Leider, ja.
Und weiß ich nicht, ob da der Grund dann so überwiegt.
Ja, als das verkündet wurde, gab es auch ganz viel, damals schon viel Kritik auf Facebook, ja. Kann ich mich dran erinnern. Und da haben auch ganz viele gesagt, so ja, ältere Menschen werden damit natürlich auch ausgeschlossen, weil viele können entweder nicht das im Internet selber kaufen oder kommen vielleicht nicht mehr ins Internet und haben auch keine Verwandte oder Nachbarn, denen die helfen können. Und die sind dann komplett ausgeschlossen.
Ja, erklär mal so einer 70-Jährigen, sag ich jetzt mal, hier musst du die App installieren, dann musst du hier noch PayPal oder was weiß ich verbinden, ja. Und dann musst du hier noch ein Login erstellen und das funktioniert ja nicht.
Eben.
Ich meine, du kannst bei den Stadtwerken in der Innenstadt wohl noch kaufen, soweit ich das verstanden habe, aber...
Da ja, muss man dann auch erstmal hinkommen.
Ja eben, da muss er erstmal in die Innenstadt laufen. Also alles nicht so pralle. Naja, dann sind wir auf die Bilanz mal gespannt und wie es dann weitergeht, wann die überhaupt mal wieder aufmachen. Haben die irgendwie gesagt, wie hoch die Temperaturen sein müssen?
Nein,
auch nicht.
Flexibel reagieren ist ja die offizielle Leitlinie und die erlaubt alles.
Okay, das heißt, die könnten morgen sagen, 25 Grad ist top, wir machen auf. Die könnten aber auch morgen sagen, wir machen erst ab 35 auf.
Genau.
Ja.
Ja. Jetzt darf man dem Management dann nicht das Schlimmste aller Motive unterstellen, nämlich Nein. Willkür und mir doch egal.
Nein, die haben ihre Gründe, aber es ist unbefriedigend.
Ja, klar. Es ist intransparent für Leute, ja. Die wissen es einfach nicht vorher. Und man muss sich sozusagen darauf verlassen, dass es schon irgendwie mal vielleicht aufmacht nächstes Wochenende. Ja, wer weiß es? Ich nicht. Ja.
Ich glaube, wer Familie hat, der plant auch ein bisschen mal voraus ja. Bei solchen Sachen, kann ich mir vorstellen.
Man guckt sich einen Wetterbericht an, ist ja. So das Normale, ne? Und hat dann vielleicht Besuch von Verwandten und so und denkt sich, ach, Samstag Freibad wäre doch mal schön, ja, aber buchen geht nicht.
Ja, das ist, müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Beim Thema Hitze haben wir auch noch ein paar andere Punkte in der Stadt gehabt. Wir haben auch gemerkt, wie heiß das auch schon vor den 40 Grad gewesen ist. Wir hatten ja am Freitag einen Feuerwehreinsatz beim RZR, Müllverbrennungsanlage. Ein Feuerwehrmann, der ist umgekippt, dem hat die Hitze richtig eingegeben. Da muss man sich auch vorstellen, 37 Grad im Schatten. Dann diese Montur, die tragen. Wir haben es ja schon mal gesagt, das ist wie ein Skianzug. Mhm. Plus schwere Arbeitsstiefel, plus eine Maske, die komplett das Gesicht abschließt. Und man atmet durch eine Flasche. Da ist dann bei manchen irgendwann der Kreislauf zu Ende. Da kann man noch so gut trainiert sein, noch so erfahren sein als Feuerwehrmann.
Ich habe mal einen Einsatz gesehen, um das mal bildlich zu machen, wo Feuerwehrleute in einer Tiefgarage waren, auch im Sommer, wo, da war ein Feuer drin, da drin ist es heiß, die kamen auch mit Atemschutz und so wieder raus. Draußen standen schon für die Leute, die da drin waren und rauskamen, kästenweise Wasser, Apfelschorle und sowas und die haben sich wirklich die Flaschen so an den Hals gesetzt und haben geschwitzt wie die
Schweinchen.
Absolut,
also das ist...
Deshalb hat ja die Feuerwehr mittlerweile auch standardmäßig sogar für die kleineren Einsätze so einen kleinen Kühlschrank an Bord vom Löschfahrzeug, damit die da immer Apfelschorle und Wasser haben. Und dann bei größeren Sachen, klar, wenn wirklich gelöscht wird, dann kommt ein Versorgungswagen hinterher.
Ja.
Anders geht das nicht. Aber da hat man mal gesehen, wie schnell das gehen kann, selbst für Leute, die erfahren sind mit dem Thema Hitze. In den Altenheimen lief es ganz gut eigentlich, habe ich gelesen. Unsere Kollegin Theresa Christofitsch, die hat noch ein Stück dazu gemacht, kommt heute raus, wenn ihr den Podcast hört am Donnerstag. Und die sagten, ja, es war heiß, aber kommen wir mit klar.
Wobei die Angehörigen schon unterstützen müssen. Wenn die das nicht tun, wird es eng, ne? Also sprich, die Angehörigen haben vielfach dann Wasser und Ratschläge und sowas ins Altenheim gebracht.
Mhm. Aber immerhin, ja, keine Notfälle wie in anderen Ländern oder anderen Gebieten. Wir haben aus Köln gehört, da waren es über 100, glaube ich, oder so, die an der Hitze gestorben sind. Also in Frankreich über 1000 insgesamt, habe ich gelesen. Also das ist schon krass, muss man sagen.
Frankreich war auch noch 2 Grad wärmer, ne?
Ja.
Als hier bei uns.
Ja, noch mehr zu kämpfen. Von daher passt auf euch auf, auch wenn es nur in Anführungsstrichen Wärme ist, aber es soll ja noch eine Hitzewelle kommen, ob sie dann nochmal so heiß wird, ist die andere Frage, aber übernächste Woche soll es ja nochmal richtig knallig werden.
Braucht kein Mensch, ne?
Nein.
Nee, vor allen Dingen Regen so wirklich ist da ja auch nicht bei gewesen.
Es ist so trocken, es ist so
ich merke das im Garten, ich muss jeden Tag gießen.
Hauptsache
das Trinkwasser wird nicht knapp, dann darf ich nämlich nicht mehr gießen.
Stimmt.
Wobei wir da ja hier im Ruhrgebiet noch relativ gut aufgestellt sind. Das ist ja so die alte Infrastruktur vom Bergbau. Die haben halt Unmengen an Wasser benötigt damals. Und das kommt uns heute zugute. Das ist viele dieser...
Und der Halterner Stausee ist nah.
Ja.
Ja.
Sowieso. Und noch nicht leer.
Nein, nein.
Also lieber Halterner, passt gut drauf auf. Wir sind drauf angewiesen. Ja, aber das ist natürlich dann auch ein Thema in manchen Regionen, wenn du noch nicht mal mehr deinen Garten irgendwie bewässern kannst. Und die Landwirte vor allen Dingen, das ist ja der eigentliche Punkt, weil die können halt nicht jeden Abend mit der Gießkanne aufs Feld. Nope.
Also, dafür sind die Felder zu groß.
Ja.
Die haben, glaube ich, mit der Wintergerste, die als erstes dran war, noch Glück gehabt. Ne? Also die war früh genug, sagen wir mal so, reif. Und es hat ja im Frühjahr eigentlich auch noch genug geregnet.
Ja.
Da war die Ernte irgendwie okay. Alles, was jetzt noch Wasser braucht, muss man mal gucken. Da wäre tatsächlich mal ein Regenguss sehr gut.
Oh, dann wieder kleine Kartoffeln, sozusagen.
Und Weizen und so.
Ja. Ich habe das vor ein paar Jahren mal mitgemacht. In Speckhorn bin ich da mitgefahren auf dem Trecker bei der Kartoffelernte. Und er sagte auch, also so kleine Kartoffeln hat er schon lange nicht mehr gehabt. Das waren wirklich so, da konntest du, weiß nicht, 5, 6 Stück in einer Hand nehmen, so klein waren die. Weil halt, es war auch trocken schon, das war 2018, glaube ich, oder so, da war ja auch schon viel Trockenheit. Und er sagte, ja, die wachsen dann halt nicht wirklich, wenn sie nicht genug Wasser kriegen. Und dann setzt sich das auch so in den nächsten Ernten fort.
Das muss ein sehr intelligenter Landwirt gewesen sein. Kennst du das Sprichwort?
Ja.
Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln.
Ja, aber wenn kein Wasser vom Himmel kommt, ich glaube,
dann ist schlecht.
Ich glaube,
selbst für die Schlauen genauso.
Ja. Naja, wie habt ihr denn so generell die Hitze überstanden?
Ich lebe in einer Dachgeschosswohnung.
Oh,
ich bin zu meinen Eltern geflohen irgendwann, also bei 38 bis 40 Grad Außentemperatur. Ich schlafe sicher nicht bei über 30 Grad dann noch bei mir in der Wohnung. Als wir beim dritten Deutschlandspiel, das Public Viewing gemacht haben, als ich dann wieder zu mir, da war ja auch schon, da war noch nicht so heiß, aber es war halt auch schon über 30 Grad und auch schon mehrere Tage davor ja schon. Und als ich dann wieder gekommen bin, war erstens schon nass geschwitzt von Ewald und dann in meine Dachgeschosswohnung und ich war so, Gott ey, selbst Duschen bringt da ja nichts mehr, weil du bist dann in den nächsten Moment gleich wieder klitschnass geschwitzt. Ja. Also,
das war der Tag, wo wir den Livestream quasi minimiert haben.
Genau, wo wir keine Sendung gemacht haben oder kein Studio gemacht haben, sondern ich einfach nur mit dem Kollegen Christian.
Weil sogar den Handys zu warm war,
ja.
Ne?
Ja, also wirklich, wir haben ja da so ein schönes Zelt auf Zeche Ewald, das kann man natürlich aufmachen, da kann man auch Wind durchziehen lassen, aber es war so dermaßen heiß trotzdem darunter. Wir haben da ja Monitore, Scheinwerfer etc. Das war schon ausgeschaltet heißer als im Hochbetrieb, sage ich jetzt mal. Das war schon grandios und wir konnten die Handys noch nicht mal laden, weil die dann immer sagten, Ladevorgang abgebrochen, Überhitzung. Ja, wir haben es dann noch geschafft, so einen kleinen Stream per Handy zu machen.
Genau, so 12 Minuten, glaube ich, aber viel mehr. Ich habe, glaube ich, auch kurz vor der letzten Gruppe noch gesagt, so eine Gruppe machen wir noch und dann hören wir auf, bevor unsere Technik den Geist aufgibt.
Ja, und du auch irgendwie.
Ja, also
du warst, das ist ja wie eine Herdplatte da dann.
Mit dem Asphaltboden, der dann natürlich noch reflektiert. Das war schon echt warm. Also, da war ich auch, waren wir, glaube ich, alle froh, dass wir keine große Sendung gemacht haben. Das hätten wir nicht überstanden.
Es war so schön, wir haben dann Ingo an der Brücke, den hatten wir eigentlich eingeladen für die Live-Sendung, den haben wir dann oben auf der Dachterrasse vom Motorworld Inn interviewt und da war das ganz angenehm, weil da so ein bisschen Wind noch kam.
Das glaube ich.
So unterm Sonnenschirm, das war ganz nett, aber ich wollte dann auch nicht mehr weg da.
Das kann ich verstehen. Ich fand auch echt krass, wie es waren dann doch echt auch einige Menschen da. Also wir machen es ja immer, die Live-Sendung schon recht mit großem Vorlauf vor den Spielen. Und für die Uhrzeit, dass wir irgendwie so 2 Stunden vorm Spiel dann schon echt ein paar Menschen da waren und es war dann ja, wenn man danach die Bilder von uns gesehen hat, auch gar nicht mal so leer. Das hätte ich echt nicht gedacht bei den Temperaturen, dass sich da doch einige Leute hinstellen an dem Donnerstag und sich dann das dritte Gruppenspiel, es ging ja in dem Spiel auch um nichts mehr für uns.
Nein, das war so ein Spaßtermin mehr.
Eben,
ich,
ne? Genau, also deswegen fand ich echt überraschend. Ist natürlich für die Veranstalter cool, aber auch da echt aufpassen, dass man da nicht irgendwie dann noch umkippt, weil das ist dann nicht schön.
Nee.
In meiner Bude waren 30 Grad und war auch praktisch nicht wegzukriegen, die Hitze. Ich bin fast immer morgens um 6 im Garten gewesen und habe da eben gegossen, wie ich gerade erzählt habe. Das war sehr angenehm, weil dann kann man sich ein bisschen in den Schatten setzen und mal durchatmen.
Ja.
Ansonsten leise vor sich hin leiden.
Ja, wie wir alle.
Ja, aber irgendwie mindestens einmal eine Stunde nochmal Hände und Füße unter kaltes Wasser und irgendwie. Ja. Und aber du konntest ja auch nicht wirklich lüften, weil da kommt dann noch mehr Hitze rein.
Ja.
Weil normalerweise ist so ein bisschen Durchzug, hilft dann ja schon mal, aber da war ja nichts. Die Luft stand. Ich bin auch nur vormittags einmal kurz zum Bäcker, hab mir was geholt, weil ich wusste, bei dem Wetter esse ich eh nicht viel. Dann reicht das und dann habe ich den Tag auch so mehr im Delirium verbracht, mehr oder weniger. Viel getrunken und gelitten. Naja, vielleicht kommt es bald wieder und es wurde ja schon von manchen propagiert, das war der kühlste Sommer, den wir jetzt noch haben werden. Mal schauen, ob es wirklich so kommt. Kommen wir jetzt einmal ganz kurz zur Werbung. Alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich bei uns unter hertner-allgemeine.de und in der HA Plus App. Und da haben wir nach wie vor das Angebot, 6 Monate für nur 1 Euro zum Testen. Und solange die Weltmeisterschaft läuft, haben wir auch noch das Angebot, 8 Wochen für 8 Euro das E-Paper testen. Das ist unsere digitale Zeitung, die ein bisschen mehr ist als das, was ihr in der gedruckten Zeitung findet, auch aktueller. Wir haben jetzt während der WM zum Beispiel immer nachts schon die Ergebnisse noch mit da reingenommen, sodass ihr die morgens auch im E-Paper drin habt und auch bei anderen Geschichten. Aktualisieren wir, wenn die gedruckte Zeitung schon längst irgendwie in der Druckerei ist. Von daher lohnt sich mal einen Blick reinzuwerfen. Ansonsten, Taschengeldjäger, das ist unsere Aktion für 13- bis 17-Jährige, die uns beim Verteilen von Prospekten und Zeitungen helfen wollen. Und da könnt ihr unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, alle weiteren Infos finden und euch bzw. eure Kinder vielleicht einmal anmelden dafür. Und dann haben wir noch exploreyourtalents.de, das ist die Website für alle Stellen, die wir hier im Verlag offen haben. Untersuchen wir Telesales Manager für unseren Werbemarkt und HR Payroll Specialists. Wenn ihr mit diesen Begriffen was anfangen könnt, dann seid ihr hier genau richtig. So, WM haben wir ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, WM-Arena. Also laut unserem Bundeskanzler haben sie ja toll gespielt, habe ich gelesen.
Manche sagen so, manche sagen so, ne?
Er hat versucht zu twittern. Also,
ist nicht gut ausgegangen.
Nee, hat er auch selbst gemerkt. War angeblich Chaos durcheinander und deshalb. Ich hab die Entschuldigung genauso wenig verstanden wie den Tweet. So oder so, wir sind leider raus, habt ihr ja mitbekommen. Und für uns heißt es, wir können so ein bisschen Bilanz schon mal ziehen zum Thema WM Arena, weil wir waren ja auch immer dabei die ganze Zeit mit unserem kleinen Studio und auch mit der sonstigen Berichterstattung. Wir haben ja mittlerweile wahrscheinlich hunderte von Bilder online von den verschiedenen Veranstaltungen. Wie hat es euch denn gefallen? Katharina, du warst ja auch die meiste Zeit dabei, erzähl mal.
Ich fand es wirklich cool, was Dirk Lazars und Frank Südfeld da auf die Beine gestellt haben. Das ist schon echt cool. Ich freue mich auch wirklich, dass das so gut angenommen wurde, weil ich finde, 8000 Leute bei einem Deutschlandspiel, Public Viewing, ist wirklich schön. Und ich habe es im letzten Stream auch schon gesagt. Ich fand, da hat man halt vor allem die WM-Stimmung wahrgenommen. Ja, es kam jetzt auch in den Städten immer mehr, dass so Flaggen kamen, auch an Autos. Ich habe auch gestern noch Autos mit Deutschland fahren gesehen und dachte mir so, wollt ihr die nicht jetzt mal abnehmen? Aber okay.
Der hat noch keine Nachrichten gelesen.
Hat nichts mitbekommen. Aber da wirklich hast du so richtig die WM-Stimmung gesehen. Es war toll, dass so viele Leute in Deutschland-Trikots da waren, sich mit den Fans zu unterhalten, hat super viel Spaß gemacht. Und für mich als Fußballfan, die im Lokalen arbeitet, ist das natürlich echt eine super Chance gewesen, mal so ein bisschen auch Fußballjournalismus zu machen. Und deswegen, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Du sagst es ja schon zwischendurch, ich muss immer aufpassen, dass es nicht zu sehr ins Fachsimpeln gerät mit den Leuten.
Ich glaube, bei einer Gruppe war es auch ein bisschen nerdiger. Ich glaube, ich habe sogar das Wort Scorer untergebracht, also die Zusammensetzung von Vorlagen und Toren. Aber das war, glaube ich, so das Nerdigste, was ich da untergebracht habe.
Das heißt, du bist jemand, der versteht sowas wie hängende 6 und so?
Ja, hängende Spitze, 6er, 8er. Ja, das kriege ich hin, ja.
Erst rein.
Ja, André und ich sind keine Fußballfans und haben deshalb auch das Ganze moderiert. Aber wir hatten ja fachkundige Kolleginnen mit dabei. Wir hatten auch ein paar interessante Gäste dabei, die auch fachkundig sind. Helmut Sandrock unter anderem, der DFB-Generalsekretär, der ehemalige, der federführend die WM 2006 und 2014 mit organisiert hat. Spannender Mensch und der hat erstaunlich offen bei uns geredet, ja, muss cool. ich sagen. Übrigens ein Westerholter, deshalb auch diese Härtener Verbindung oder ein Wahl-Westerholter, wenn man so will, wenn ich das richtig verstanden habe. Nein, aber er hat ziemlich derbe Kritik auch geübt an der FIFA, vor allen Dingen wegen der Trinkpausen, wegen der Anzahl der Mannschaften, die zugelassen sind, generell diese ganzen Bedingungen, die da drumherum herrschen und diese ja, Profitsucht der FIFA letzten Endes.
Auch eine üble Einreisepolitik gegenüber ja. manchen Ländern.
Ja, klar. Ich meine, das war ja vorher auch schon ja, zu erwarten quasi, hatte Trump ja auch schon angekündigt. Mich hat so ein bisschen gewundert, dass hier diese Eisleute nicht mehr in den Vordergrund getreten sind. Aber gut, das kennt man aus anderen Jahrzehnten ja auch noch, dass dann solche Herrscher erstmal gute Miene zum bösen Spiel machen. Naja, aber generell ja, fand ich es irgendwie, wo du gerade schon sagtest, die Stimmung, ne, die fehlte so ein bisschen. Ich finde, also zumindest so im Anlauf, ich finde, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass die Spiele einfach so gelagert ja. waren, wie sie gelagert sind.
Also das jetzt 16. Finale, also Deutschland hatte ja irgendwo noch Glück, ne? Also wir hatten kein Spiel, das wirklich zur deutscher Zeit 2, 3, 4, 5, 6 Uhr war. Deswegen, das ging noch, aber dass jetzt das 16. Finale mit Verlängerung und Elfmeterschießen, jo, da war man...
Am nächsten Tag dann bei der Arbeit waren genau. meine Augen klein.
Ja, meine auch, also bis 2:30 dann wach sein, dann auch noch ausgeschieden, dann muss man ja auch erstmal noch einschlafen, also ich konnte nach dem Spiel nicht direkt einschlafen und dann ging um 7:30 oder so dann wieder der Wecker, also das war schon anstrengend.
Ja, und andere Länder hatten es ja noch schlimmer. Eben. Ich glaube, Türkei hatte um 3 Uhr auch ein
ja,
Spiel.
Ja, und um 6 auf alle Fälle kann ich mich dran erinnern. Also
wobei das nach unserer Zeit dann 4 Uhr zumindest sein müsste, ne? Oder haben so eine Zeitzone ist es, glaube ich, bis dahin. Aber trotzdem, viel zu früh.
Viel zu früh. Und wie gesagt, ich bin auch echt froh, dass kein deutsches Spiel so spät wäre, weil ja. ich bin zwar großer Fußballfan, aber ich weiß nicht, ob ich echt gesagt keine Ahnung, wenn wir 2 gespielt hätten, so durchgemacht hätte, dass ich dann 2 und dann, wenn du dann noch am nächsten Tag arbeiten, also das kannst du ja, also musst du dir ja frei nehmen. Also,
ja, klar.
Das ist ja, nee, die Anschlusszeiten waren eine Katastrophe und ich kann auch die ganze Kritik sehr gut verstehen. Also 48 Mannschaften sind sau viel. Und vor allem diese also ich nenne sie nur noch Werbepausen, weil das sind in einem klimatisierten Stadion, wo du das Dach zumachen kannst bei 22 Grad. Wozu brauchst du eine Trinkpause? Ich verstehe es überhaupt nicht.
Hey, irgendwer muss ja Werbung machen zwischendurch.
Ja, solange sie es nicht jetzt im deutschen Fußball auch etablieren.
Ja, hoffentlich nicht.
Nee.
Also ich fand, das hat auch so ein bisschen den Drive rausgenommen. Also weil das ist ja auch so eine Taktik bei unserer Mannschaft immer gewesen. Ich habe es jetzt bei Nagelsmann nicht so richtig verfolgt, aber ich kenne es aus den vorherigen Jahren, den Gegner mürbe machen mit Standardsituationen. Und das funktioniert halt nicht, wenn du dauernd eine Unterbrechung hast.
Eben, und das ist eigentlich ein komplett anderes Spiel geworden, weil du hast im Fußball 2 Halbzeiten, du hast nicht 4 Viertel und das sind 4 Viertel geworden, weil in diesen Pausen natürlich die Trainer auch wieder auf die Mannschaft einwirken konnten.
Und dann gibt es Taktikänderungen.
Genau,
und so.
Genau. Und nee, das ist in dem Fall kein Fußball mehr. Das ist dann eher American Football Style.
Genau.
Und das macht's. Und jetzt auch beim Finale wird ja eine halbe Stunde Halbzeitpause sein, wie eben beim Super Bowl.
Mit Show und so.
Mit
ne?
Show und so. Ja, das könnt ihr beim Super Bowl machen, aber nicht beim WM-Finale im Fußball.
Also Trump kann und Infantino erst recht.
Ja, ja.
Ja, ja, und dann machen sie einfach. Das ist ja, die leben ja in so einer Welt. Aber ganz realistisch gesehen, die USA, also da werden nicht viele Zuschauer sein. Und die sich für Fußball interessieren, werden so oder so gucken. Die brauchen keine große Show drumherum, gehe ich mal von aus.
Richtig.
Naja. Aber Werbung.
Ja, Geld.
Ja.
So ist das. Ansonsten müssen wir erst mal gucken, wie es weitergeht, wer da jetzt Weltmeister wird und wie das so, ja, ob die Leute überhaupt noch gucken jetzt.
Ich nicht.
Natürlich. Ich habe ehrlich gesagt keine einzige Minute gesehen, weil ich immer arbeiten war.
Nee, also ich habe gestern tatsächlich mir dann schon wieder ein 16. Finale nicht in kompletter Länge angeguckt. Ich war auch überrascht, dass ich es konnte, weil das war jetzt schon echt ein peinliches Ausscheiden von Deutschland. Aber ja, dafür interessiere ich mich doch sehr zu sehr für Fußball, dass ich sage, ich gucke jetzt kein Spiel mehr.
Nee, also gar keins würde ich bei mir jetzt auch nicht sagen. Sowas wie Brasilien gegen Frankreich, wenn das mal käme, würde ich natürlich gucken.
Oh ja, oh ja.
Einfach, weil da wirklich dann Hochkaräter spielen. Aber
genau.
Ich sag mal so, ab Viertelfinale gucke ich vielleicht wieder.
Ja, ja.
Da kann es interessant werden, das stimmt.
Ja, dann hast du praktisch nur noch gute Mannschaften drin.
Ja, ja, ja.
Also quasi das, was die Weltmeisterschaft eigentlich von vornherein sein
genau,
sollte.
Genau, genau.
Ja, für die Betreiber der Arena ist dann natürlich bitter jetzt, ne? Also
ja,
muss
das
man
war ja auch mein erster Gedanke.
Ja.
Wirtschaftlich echt doof.
Weil zu denen, also die machen ja immer noch Public Viewings, wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie ja vorher auch schon gemacht. aber zu denen wird halt keiner mehr kommen. Ich hoffe jetzt echt für die, dass die Konzertreihen, die ja nächste Woche dann starten, ab dem 8. Juli, dass da wirklich nochmal einige Menschen kommen, weil da, die Stars, die sie da engagiert haben, da sind halt schon echt coole Namen dabei. Also deswegen, da hoffe ich, dass dann einige kommen.
Und die kosten auch ein bisschen Geld, ne? Das heißt, die müssen irgendwie auch sehen, dass das Stadion, Stadion sage ich schon,
ist ein ja kleines.
Ja. Ja, dass da ein paar Leute kommen halt.
Ein Nee oder ein Näher? Ich weiß es noch nicht mal. Loi.
Loi ist ein Nee, deutsche ein Sängerin aus Mannheim.
Okay, ja, ich werde alt. Ich habe so die moderne Musik nicht mehr im Blick.
Katharina ist nicht nur Fußballexpertin, sondern auch Loi-Expertin oder Musikexpertin, keine Ahnung.
Du hast nämlich mit ihr gesprochen.
Ja, genau. Gemeinsam mit meiner Kollegin Theresa Christofitsch, die wir ja schon angesprochen haben, haben wir einen Teams-Call-Video-Interview mit ihr geführt, das wir sozusagen in schriftlicher und auch halt als Videoform dann als Video-Interview veröffentlichen dürfen. Und es war einer der sympathischsten Interviews, die ich, glaube ich, bisher geführt habe. Sie ist so sympathisch. Für alle, die sie nicht kennen, also wer Radio hört, der kennt ihre Songs wie Gold und Red Eyes. Die werden rauf und runter gespielt im Radio.
Sing mal eins vor.
Ja, nein, ganz sicher nicht. Englische Popmusik.
Oh ja.
Englische Popmusik, wirklich gute Songs dabei von ihr. Sie schreibt gerade an ihrem zweiten Studioalbum. Das erste hat sie schon vor ein paar Jahren veröffentlicht. Und ich glaube, die Leute so in meinem Alter könnten sie noch aus der Castingshow The Voice Kids kennen, wo sie im Finale stand. Und wie gesagt, 2022 hatte sie dann mit Gold ihren kompletten Durchbruch. Und seitdem ist sie auf Tour, spielt viel live, macht halt jetzt eben auch am 8. Juli Halt in Herten und spielt da und freut sich da auch schon echt drauf. Also wir haben sie auch gefragt, welche Verbindung sie eben zum Ruhrgebiet hat, weil sie eben aus Mannheim kommt oder aus der Nähe. Und da meinte sie auch so, sie hat keinen krassen Bezug jetzt dazu, aber sie mag es schon gerne, wenn sie mal Zeit hat. Das ist natürlich auch immer schwierig, aber schon sich mal so die Gegend anzugucken und so ein bisschen was zu erkunden und hat uns dann noch nach Tipps gefragt. Ich habe ihr dann Ewald generell das Gelände und auch die Halde Hohe Wart empfohlen. Das ist ja dann direkt in der Nähe, das bietet sich ja absolut an. Special Guest bei ihr, also Voract kann man sagen, ist Lönneberger. Genau, und wirklich sympathisches Interview. Wir haben mit ihr auch über generell ihre Karriere gesprochen, wie sie die Zeit rund um den Durchbruch erlebt hat. Da meinte sie auch, das war alles sehr, sehr schnelllebig. Und wenn sie durch ihre Galerie, ihre Bildergalerie guckt, sieht sie nochmal, das war auch noch und das war auch noch. Und sie kann sich da gar nicht mehr an alles erinnern, aber hat total schöne Erinnerungen daran. Finde es ein bisschen schade, dass sie in dem Moment vielleicht nicht so ganz im Hier und Jetzt gelebt hat, weil sie sich sehr viele Gedanken und einen großen Kopf gemacht hat. Aber sie meinte dann eigentlich abschließend rückblickend gesagt, es war bisher die schönste und beste Zeit ihres Lebens. Sie liebt es, live zu spielen, egal ob jetzt Open Air oder in Hallen. Sie mag vor allem auch so kleinere Konzerte gerne, das sind dann halt eher die Hallenshows. Aber bei Open Air Auftritten, das sind ja ganz oft Festivals, findet sie es halt vor allem schön, dass sie dann halt auch Menschen mal von sich überzeugen kann oder sich vorstellen kann, die sie vielleicht noch nicht so kennen. Das ist halt natürlich auch immer für die Künstlerinnen und Künstler eine große Chance. Und sie ist halt auch selbst noch sehr jung und hat ihren Durchbruch auch noch schon als sehr, sehr junge Frau und Künstlerin geschafft und hat da halt auch den Ratschlag gehabt, immer bleibt dran. Wenn ihr den Traum habt, dann traut euch, aber bleibt halt wirklich dran, weitermachen. Es wird Rückschläge geben. Heute findet natürlich viel auf Social Media statt. Da hatte sie auch sehr viel Glück. Als ihr Durchbruch mit Gold kam, war gerade Corona-Pandemie 22 und da ist dann bei ihr auch viel auf Social Media abgegangen und sind halt einige Videos, Reels, TikToks viral gegangen, die ihr dann halt auch sehr viel geholfen haben. Und sagt sie auch so, sie kennt viele junge Artists, die sich gerade über TikTok vor allem versuchen und dann halt die Hoffnung haben, wir brauchen 4-5 Videos, dann geht's viral und dann geht's ab und wir spielen Arenenkonzerte. Und dann meinte sie auch so, das kann passieren,
muss
ist aber sehr, sehr selten.
Das ist halt, die alte Legende von, ich werde irgendwann entdeckt. Ne?
Genau. Das halt findet jetzt viel auf Social Media statt. Und was ich bei ihr auch sehr cool fand, sie macht halt wirklich schon seit super vielen Jahren Musik. Also ihre Mutter hat in einer Coverband gespielt, hat sie erzählt. So ist sie dann halt auch aufgewachsen mit Musik, war in den Probenräumen, hat da, was ich sehr lustig fand, hat erzählt, dass sie dann immer Taschentücher an die Ohren bekommen hat, damit es nicht so laut ist. Ist da auch auf der Ledercoach während den Proben eingeschlafen, wenn es mal länger wurde. Und hat da schon super früh angefangen, Songs zu schreiben. Also schon so mit 6-7 Jahren meinte sie. Dabei meinte sie, die ersten waren natürlich jetzt noch nicht so, wie sie es heute macht. Aber sie hat schon irgendwie immer Musik gemacht und immer diesen Traum gehabt und ist wirklich dran geblieben und hat sich den verwirklicht und lebt gerade ihren Traum.
Ja, und den lebt sie erst bald auf Ewald.
Ja, Da freuen wir uns.
Sind wir auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Wir sind natürlich auch bei den anderen Sachen noch dabei. Ich habe das nicht alle im Kopf, aber wir haben auf jeden Fall eine Schlagerparty noch mit DJ Ötzi unter anderem.
Genau, Vanessa Mai.
Vanessa Mai kommt auch.
Mallorca-Party.
Die Mallorca-Party, dann...
Atze Schröder
kommt auf jeden Fall noch vorbei. Wir haben am Finaltag haben wir dann auch noch gestört, aber geil. Ja. Und die Disco Boys, auch sehr zu empfehlen.
Dann natürlich großes Highlight, Ronan Keating,
genau,
mit 4X Kamrat.
Ja. Da, wo man sich dann fragt, wer ist der größere Act mittlerweile?
Eben.
Weil Kamrat hat ja, wie ich hörte, auch schon ganz gut gezogen jetzt.
Absolut. Ist genauso wie Loy, hat er 22 seinen Durchbruch erlangt. Und da kann ich auch ganz gut was dazu erzählen, weil ich schon Fan von Kamrat bin. Ich mag seine Musik sehr gerne. Und dass die den als Vor-Act von Ronan Keating bekommen haben, ist schon echt cool. Ist natürlich auch ein Junge aus NRW, kommt aus Velbert, hat natürlich dann auch einen ganz guten Bezug zum Ruhrgebiet. Und der geht jetzt auch echt ab, also auch viel auf Social Media, war auch bei The Boys of Germany schon Juror und ja, geht auch vor allem international, hat ja schon einen Durchbruch.
Ja, also von daher, es ist noch einiges los auf Ewald, auch wenn die WM jetzt für uns erstmal vorbei ist. Es gibt für die meisten Konzerte auch noch Karten.
Ja, also bei Loy kann ich es auf alle Fälle sagen, da habe ich natürlich gestern mal nachgeguckt. Ich glaube, bei Ronan Keating und Kamrat gibt es auch noch Karten. Bei den anderen habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber da gehe ich auch von. Also ich glaube, ich habe von keinem bisher gehört, dass es komplett ausverkauft ist.
Ja, also wie hieß es auch letzte Woche noch von Dirk Lasatz, einer der Cheforganisatoren. Ich denke mal nicht, dass jetzt innerhalb einer Woche alle Karten vergriffen gewesen sind. Und in die Arena passen an die 10.000 Leute. Also von daher, da findet ihr auf jeden Fall Plätzchen. Ja, und vielleicht ist das ja auch noch was. Ist ja auch mal eine schöne Freizeitgestaltung.
Absolut.
Hat man ja auch nicht häufig in Herten. Ja, angesichts der Zeit würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem dritten Thema. Wir haben noch eins, das erstmal ziemlich staubtrocken wirkt, aber da steckt was hinter. Es geht um Gebühren.
Oh ja.
Jochen,
die wir alle immer gerne bezahlen, ne?
Genau, du bist da im Thema. Es geht um den ZBH und es geht darum, dass Fred Toplak, so heißt der Mann, unser Bürgermeister, hat schon kurz nach seinem Antritt gesagt, ihm sind Gebühren zu hoch, da muss man noch was machen können. Hat jetzt der Herr Born vom ZBH, der Leiter dort, gemacht, hat mal so aufgeschrieben, wo man überall sparen könnte, damit die Gebühren sinken können. Ist aber auch nicht so prickelnd alles. Nee, ne?
Also Gebühren, das weiß vielleicht keiner so ganz genau, sind vom Gesetz her sehr streng geregelt, was so eine Stadt darf und was sie nicht darf. Gebühren sind immer per Definition genau kostendeckend. So, jetzt kann natürlich eine Stadt viele Kosten anhäufen und dann von den Bürgern eine hohe Gebühr verlangen. Man kann jetzt sagen, okay, wir verringern den Aufwand irgendwie auf unserer Seite, dann müssen wir den Leuten nicht so tief in die Tasche greifen. Das hat der Gregor Born jetzt, also Chef des ZBH, im Auftrag von Fred Toplak gemacht. Er hat einfach aufgeschrieben, was für Leistungen die so bringen, die man abschmelzen könnte. Und dann jeweils, wie viel das auf die Gebühr ausmachen würde. Ich sag mal vorab, etwas enttäuschend, meine Prognose ist, im nächsten Jahr werden die Gebühren wieder steigen. Also die sind im letzten Jahr gestiegen und werden in diesem Jahr wieder steigen. Ist nur eine Prognose, aber ich bin mir recht sicher.
Selbst wenn man das jetzt einsparen würde?
Ja, weil die Vorschläge, die der Herr Born auf den Tisch gelegt hat, die sind im Grunde nicht neu. Ne? Also die Stellschrauben kennt jeder, auch im Rat, und hat die bisher nicht enger gezogen, weil jedes Mal auch eine Wirkung passiert, die vielleicht blöd ist. Ich nenne mal ein Beispiel. Stadt hat einen sogenannten Vollservice, das heißt, sie holt und bringt Mülltonnen bis zu 15 Meter vom Straßenrand. Das kostet Zeit, immer ein paar Sekunden an jeder einzelnen Mülltonne und dafür fährt ein Mann mehr mit, den man nicht bräuchte, wenn man sagt, liebe Bürger, bringt doch die Mülltonnen einfach zum Straßenrand. Heißt, bei jeder Mülltour ein Mann weniger. Das würde 12 Euro für eine 120-Liter-Tonne machen, beziehungsweise 3,3% der Müllgebühr runterbringen, die Müllgebühr runterbringen. Und wenn man alle diese Vorschläge umsetzen würde.
Wir können die ja vielleicht einmal kurz nennen. Es geht um Grünabfall, den man nicht mehr dann gebührenfrei abgeben könnte.
Genau.
Es geht um Sperrmüll, auch in kleineren Mengen, der dann nicht mehr kostenlos wäre.
Mhm.
Es geht um den ersten Sperrmüllabholtermin. Man kann einmal im Jahr so einen Termin kostenlos buchen, das würde man dann auch streichen. Und die Weihnachtsbaumsammlung und der Gratiskompost, das wird auch wegfallen.
Wenn man das alles summiert, 38 Euro für eine 120-Liter-Tonne, das gängigste
pro Jahr.
Gefäß. Pro Jahr. Genau. Und das wäre ein Sinken der Müllgebühr um ungefähr 11% gegenüber heute. Ne? Jetzt gibt's aber das Problem, wenn ich zum Beispiel beim Sperrmüll sage, das kostet jetzt alles, kann man realistisch damit rechnen, hat auch bisher der Rat sich so überlegt, darum gibt's das ja so, wie es ist, das wird wahrscheinlich zu der einen oder anderen wilden Müllkippe führen, weil ja, jemand klar. keine Lust hat zu bezahlen, der bringt den Käse dann irgendwo hin und am Ende entsorgt ihn die Stadt dann, kostenpflichtig, für alle kostenpflichtig. Sprich, die Müllgebühr geht dann an der anderen Seite wieder hoch. Noch dazu kommt eben Umweltfrevel. Ne?
Ja.
Man weiß jetzt nicht, in welchem Umfang, aber das ist eben der erwartete negative Effekt.
Man davon. Öffnet dem Tür und Tor.
Ja. Wo ich eigentlich keinen, ja gut, und das mit den Mülltonnen abholen, das trifft vielleicht ältere Leute, gehbehinderte Leute. Mhm. Da wir eine Stadt sind, die tendenziell immer älter wird, weiß ich nicht, was ich als Rat da beschließen würde an der Stelle. Es ist auf jeden Fall eine Einzelmaßnahme, die richtig viel bringen würde. Und nur ist es so, dieser ganze Müllabholservice ist so ein System, das muss funktionieren. Da schraubt man nicht mal eben mal hier und probiert mal aus und so. Nee, das muss jeden Tag funktionieren. Darum muss man sich schon recht sicher sein, was man da machen will, dass man als Rat sagt, okay, lieber Herr Born, spar die 5-6 Leute insgesamt ein und gibt dann geringere Kosten und wahrscheinlich aber einen Aufstand von vielen Leuten, die das blöd finden, die Regelung. Das muss man wollen oder nicht wollen. Mhm. Die geringsten negativen Effekte sehe ich eigentlich bei dem bei der Annahme von Gartenabfällen, die kostenlos ist, aber es bringt nicht so wahnsinnig viel Geld. Also das kostet die Stadt nicht so viel. Das waren, glaube ich, 0,9% von der Müllgebühr, ne?
Gucken wir nochmal nach. 0,3
sogar. 0,3 nur, ja. Also dann irgendwie ein paar Euro. Tja, ob man dafür dann so eine Verschlechterung macht für so einen Effekt, der nur wirklich in Cent dann ankommt.
Ist in dieser Rechnung dann auch schon drin, die Kosten, die dann entstehen würden, weil man ja dieses Geld ja auch verwalten muss, diese Gebühren. Also ich sag mal, wenn du jetzt zum ZBH fährst und willst Grünabfälle abgeben und du musst dafür bezahlen, dann ist ja der Bezahlvorgang, das ist ja, ein Verwaltungsakt.
Ja, klar.
Hat man das auch mit eingerechnet?
Ja, also das Personal dafür ist da ja schon. Ne? Die winken jetzt bloß mehrere Leute mich zum Beispiel dauernd mit meinem Kleingartenabfall mit freundlichem Gruß durch und würden mich dann anhalten und sagen, Herr Schmidt, das kostet 5 Euro. Also ich wäre bereit, die zu bezahlen. Das ist nicht das Problem. Was man erwarten kann, ist, dass die Warteschlangen am ZBH länger werden.
Und die sind eh schon lang.
Ja, die sind leider eh schon lang. Dass das kostenmäßig ein Problem ist oder verwaltungsmäßig oder so, glaube ich nicht. Da sind dann eben mehr Bezahlvorgänge, dauert länger und die Leute werden wahrscheinlich nicht so begeistert sein. Mit die Leute meine ich der normale Härtener Bürger. Das trifft bei jedem einzelnen dieser Vorschläge zu. Es wird dann die Gebühr sinken und es wird auf der anderen Seite Leute geben, die das richtig doof finden, was das für Effekte hat. Beispiel Weihnachtsbaumsammlung. Ja, ich muss das nicht machen als Stadt. Ich kann sagen, Leute, kümmert euch selber um eure Weihnachtsbäume. Sprich, bringt sie zum ZBH, stellt euch in die riesige lange Schlange und bezahlt für jeden Weihnachtsbaum.
Dann sehe ich schon nach Weihnachten die 200 Autos, wo dann jemand in seinen kleinen Polo den Weihnachtsbaum noch reinzwängt und dann da stundenlang wartet.
Also jede Partei, die dafür stimmt, macht sich tendenziell ja beim Wähler auch ein bisschen unbeliebt. Ja, und darum ist meine Prognose, die stimmen da nicht für. Das heißt, der Gregor Born hat einen Haufen Sachen aufgeschrieben, mit Preisschildern versehen und der Rat wird sich am Kopf kratzen und sagen, machen wir denn damit? Und ich glaube, er wird, wenn überhaupt, nur 1-2 dieser Maßnahmen umsetzen. Jetzt ist das so, wir haben noch ein paar andere Faktoren, die die Stadt gar nicht beeinflussen kann. Zum Beispiel den Preis von Diesel. Mhm. Die ganzen Müllfahrzeuge fahren hier Runden durch Härten, sich
ist auch ein paar Ausnahmen. Also wir haben ja auch Wasserstoff, aber sind halt nicht die Mehrheit.
Überwiegend Diesel, genau. Und der Dieselpreis wurde kalkuliert mit 2 Euro. Hätten wir wahrscheinlich auch so kalkuliert. Hat sich dann aber im März nach dem klugen Angriff von Herrn Trump und Herrn Netanyahu auf den Iran und die Sperrung der Straße von Hormuz mal eben auf, ich weiß nicht, 2,30 oder so bei der Zeitweise. Ne? Ja, und die Müllgebühr, die muss das am Ende abfedern.
Ja, klar.
Jetzt ist der Tankrabatt zu Ende, der Preis geht wieder rauf. Also übers Jahr werden die Treibstoffkosten, die dann in der Gebühr landen, weil kostendeckend, ne, werden zu einer Erhöhung führen. Der Kreis Recklinghausen, der praktisch den Müll abnimmt, sagt auch, oh, bei uns sind diverse Kosten gestiegen, liebe Stadt, bezahlt mehr. Insgesamt wird das, meine Prognose wäre, wahrscheinlich 4 oder 5% Erhöhung im nächsten Jahr ausmachen, obwohl der Bürgermeister angekündigt hat, er wird dafür sorgen, mithilfe des Rates, dass die Gebühren sinken.
Das heißt mit anderen Worten, man müsste diese ganzen Sachen von der Streichliste durchsetzen, um den Preis einigermaßen stabil zu halten,
ja,
den jetzigen.
Man kann natürlich auch diese berühmten Overhead-Kosten senken. Das heißt, in der Verwaltung irgendwelche, also nicht Leistungen abbauen, sondern Leute abbauen. Am besten Führungspersonal, weil es teuer ist. Nur das kann man auch nicht von heute auf morgen machen. Also Nein. Man kann Organisationen immer verändern, aber ich kann nicht sagen, oh, ab nächstes Jahr arbeiten da zwei weniger und wird schon klappen.
Naja, SPD und CDU arbeiten gerade dran, dass das so einfach geht. Ist aber ein anderes Thema.
Schauen wir mal, ob es denen gelingt. Also wie gesagt, ich bin sehr skeptisch, dass die Gebühren sinken.
Ja, also alleine inflationsbedingt und alles, was drumherum noch da dran hängt, alleine deshalb
ist Tarifsteigerungen.
Ja, das kommt auch noch dazu.
Ja. Ist ein unangenehmes Thema, aber wie gesagt, meine Prognose, die Gebühren werden im nächsten Jahr zum 1. Januar auf breiter Front steigen.
Ja. Und das betrifft dann letzten Endes alle. Egal, ob ihr zur Miete wohnt oder Eigentum habt, über direktem oder indirektem Weg müsst ihr es zahlen. Und das sind ja auch keine Kosten, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erläutert, die die Stadt jetzt einfach so durch Budgets oder was weiß ich auffangen kann. Diese Gebühren müssen vom Bürger eingeholt werden. Das ist Gesetz. Da kann Fred Toplak noch so irgendwie schöne Ideen haben und euphorisch da was versprechen, aber es geht einfach nicht.
Es ist aber, man darf das an der Stelle jetzt nicht auf Herrn Toplak reduzieren.
Nein. Und
die anderen im Rat tuten ins gleiche Horn.
Ja klar, die
sagen auch, das muss billiger werden. Man steht ja irgendwann wieder zur Wahl und möchte dem Bürger nicht dauernd sagen, nö, bezahl mehr. Ne? Und aber wie?
Ja. Wir werden es weiter verfolgen auf jeden Fall und dann schauen wir mal, was draus wird. Ist schon angesetzt, wann darüber dann?
September.
Im September, in der nächsten Sitzung. Ja,
dann. Ich bin gespannt, was die dann machen. Es gibt ja auch noch ein paar andere Gebühren, ne, die auch alle nicht gut aussehen. Friedhofsgebühren steigen ständig. Die Abwassergebühr wird auch steigen. Und so weiter. Das ist ein unerfreuliches Thema. Also die Nebenkostenentwicklung die war im letzten Jahr schon blöd, 3%+ drauf und wird im nächsten Jahr wahrscheinlich noch deutlicher raufgehen.
Wenn dann die Löhne auch so stiegen. Das wäre
ja, das hätte ich schön gefunden. Meiner ist leider nicht gestiegen.
Nee, und ich glaube, bei den meisten Leuten wird das so sein. Also nächstes Jahr müssen wir wieder ein bisschen mehr zahlen. Wir bleiben auf jeden Fall dran und nach der Ratssitzung werden wir auch wieder garantiert Nachsitzen machen. Das haben wir ja letzte Woche auch gemacht. Könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Wir treffen uns ja immer direkt nach der Ratssitzung mit zwei Leuten aus dem Rat und sprechen mit denen nochmal über die wichtigsten Themen. Letztes Mal hatten wir Hermann Pieper als Dezernenten für Schule, Bildung und diverses andere da. Und
in dem Fall fürs Glashaus, ne?
Genau. Da hat er auch sehr ausführlich nochmal... Mussten wir ihn so ein bisschen bremsen zwischendurch. Sascha Köhler als Fraktionsvorsitzender der Top-Partei war auch mit dabei. Auch direkt zu Anfang schon ein bisschen überrascht, sage ich jetzt mal, ne, mit dieser, wir müssen keine Koalition machen, wir stimmen sachlich ab. Fand ich auch interessant. Auf jeden Fall mal reinschauen bei uns, hr+ und hertner-allgemeine.de, da findet ihr das nach wie vor. Und dann kommen wir jetzt einmal kurz zum Wochenende. Es ist wieder einiges los. Es fängt am Freitag an, da haben wir Treffpunkt Vielfalt, Frauen im Dialog und zwar in der Trude-Hütte im Gertrudenpark in Scherlebeck. Ich musste erstmal überlegen, was das ist, aber das ist so ein kleines Häuschen da im Gertrudenpark. Da kann man am Freitag von 16:30 bis 18:30 dabei sein, wenn es um die Kultur Kambodschas geht. Da wird eine Referentin berichten, die daherkommt, Bilder zeigen, es gibt traditionelle Speisen aus Kambodscha und das Ganze ist kostenlos. Die Waldbühne Westerholt, Kultur auf Zeche, die startet jetzt am Wochenende. 3 Tage gibt es da ordentlich Musik. Freitag geht's los, 18 Uhr ist Einlass, 19 Uhr startet das Konzert mit, ich habe es vorhin versucht auszusprechen, Shekinah Ndongala mit Band.
Aha. Kannst du da helfen, Katharina?
Nein, tatsächlich nicht. Ich weiß aber auch nicht, dass ich das aussprechen kann.
Da irgendwo.
Da. Nee, sagt mir nichts.
Bei uns auf der Website findet ihr das ausführlich auf jeden Fall nochmal. Am Samstag geht's weiter mit Sarah Hübers und ihrer Band und Sonntag kommt noch eine Lesung hinterher. Christine Sommer und Martin Brambach lesen etwas. Ist sehr zu empfehlen. Übrigens habe ich vor einigen Jahren schon mal miterlebt bei den Ruhrfestspielen. Die sind ja ein Pärchen, die sind ja verheiratet, sind aber auf der Bühne auch ein sehr schönes Pärchen und die Lesung macht Spaß, muss ich sagen. Geht auf jeden Fall mal hin. Alles, was eingenommen wird und an Überschuss erwirtschaftet wird, kommt übrigens einem guten Zweck zugute. Und dann haben wir noch das Repair Café. Letzter Termin vor den Sommerferien. Für alle, die nicht wissen, was das ist, da könnt ihr hingehen, da sitzen dann Leute, die waren mal Elektrotechniker oder sonst was, die ein Handwerk gelernt haben und Ahnung haben. Und wenn man jetzt einen kaputten Toaster hat zum Beispiel oder weiß nicht, alten Kassettenrekorder will man nochmal irgendwie in Betrieb nehmen und der läuft nicht mehr richtig, mit dem Ding dahin gehen und die können auf jeden Fall helfen. Die können jetzt nicht die großen Reparaturen machen, aber alles, was man so mal eben machen kann mit ein bisschen Fachkenntnis, da helfen die gerne und das Ganze findet am Samstag von 14 bis 17 Uhr statt im Gemeindezentrum der Thomaskirche Langenbochumer Straße 435 in Westerholt. Und nach den Sommerferien geht's dann weiter, da gibt's dann weitere Termine, jetzt ist dann aber erstmal Schluss. Und bei uns ist auch Schluss für heute.
Schöne sehr gute Überleitung.
Ja, hör mal, perfekt. behalte einen kühlen Kopf, auch wenn es wieder wärmer wird. Danke euch beiden und danke euch dir da draußen. Und dann sage ich bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Ciao.